Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan. Es ist Feiertag und ja, ihr müsst auf nichts verzichten. Das Update heute mit dem Wichtigsten des Tages. Angela Merkel zeigte sich heute besorgt.
Die Eskalationen der vergangenen Stunde zeigen uns, dass es wahrlich um Krieg und Frieden geht. Und ich kann nur alle Beteiligten aufrufen, dass hier Zurückhaltung zu üben ist.
Es geht um die militärische Eskalation zwischen Israel und dem Iran. Israel wurde vom iranischen Militär auf den Golanhöhen angegriffen. Daraufhin gab es einen Vergeltungsschlag gegen das iranische Militär in Syrien.
Der Iran ist ja in Syrien militärisch präsent, kämpft dort im Bürgerkrieg an der Seite des Assad-Regimes. Und Israel möchte eben nicht, dass sein Erzfeind Iran auch nach am Ende des syrischen Bürgerkrieges dort militärisch präsent bleibt. Das ist ein israelischer sicherheitspolitischer Albtraum.
Die Hintergründe zu diesem Konflikt bekommt ihr gleich von unserem Korrespondenten für diese Region, von Tim Aßmann. Außerdem beschäftigen uns heute 30.000 Menschen in der Münchner Innenstadt. Sie demonstrieren gegen das kommende Polizeiaufgabengesetz in Bayern.
Wegen Freiheit sind wir hier. Wir wollen Freiheit.
Dass man 3 Monate Leute einsperren kann, ohne richterliche Begründung. Das stört mich am meisten.
Und wir klären, was der Musikgeschmack über die Bevölkerung eigentlich so verrät. Also das, was wir so hören. Wie geht's uns? Die Bank of England, die Notenbank, hat sich nämlich die Streaming-Charts bei Spotify in England angeschaut und schließt daraus, ob es den Menschen nun gut geht oder eben nicht. Das alles gibt's jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie ist besorgt. Das hat sie heute in Aachen bei der Verleihung des Karlspreises allen mitgeteilt. Besorgt angesichts der militärischen Eskalation heute Nacht auf den Golanhöhen. Das Gebiet, das seit mehr als 50 Jahren von Israel besetzt ist. Es wurde heute Nacht von mehreren Raketen beschossen. Angeblich vom iranischen Militär aus Syrien. Woraufhin die israelische Armee reagiert hat und Luftangriffe auf iranische Ziele in Syrien flog. Wir haben uns die Lage heute genauer erklären lassen von Tim Aßmann. Das ist unser Korrespondent in dieser Region. Ich wollte von ihm grundlegend nochmal wissen, was das für ein Konflikt ist. Einer zwischen Israel und dem Iran, ja. Aber welche Rolle spielt Syrien dabei?
Nun, Syrien stellt in diesem Fall quasi den Boden, auf dem sich das Ganze abspielt. Der Iran ist ja in Syrien militärisch präsent, kämpft dort im Bürgerkrieg an der Seite des Assad-Regimes und Israel möchte eben nicht, dass sein Erzfeind Iran auch nach am Ende des syrischen Bürgerkrieges dort militärisch präsent bleibt. Das ist ein israelischer sicherheitspolitischer Albtraum. Iranische Truppen quasi direkt an der Grenze, möglicherweise eine iranische Militärbasis an der syrischen Mittelmeerküste. Das alles will Jerusalem unbedingt verhindern. Das hat die israelische Regierung auch immer wieder gesagt. Und in der Vergangenheit gab es ja schon mehrfach Luftangriffe in Syrien, zu denen Israel sich zwar offiziell nicht bekannte, es wehrte sich aber eben auch nicht dagegen, dass diese Attacken Israel zugeschrieben wurden. Und dabei kamen unter anderem auch bereits iranische Militärangehörige ums Leben.
Bei den Angriffen auf iranische Stellungen in Syrien, was wurde da genau angegriffen?
Nun, da ging es mal um militärische Forschungseinrichtungen, mal um Luftwaffenstützpunkte, mal auch um Abschussrampen, zum Beispiel für eine Drohne. Das alles sind Einrichtungen, die Israel dem Iran zuordnet und deswegen angreift, weil man eben sagt, wir wollen nicht, dass der Iran sich dort militärisch festsetzt, entweder direkt oder über mit ihm verbündete Milizen. Aber bei diesen israelischen Angriffen wurden eben auch natürlich syrische Stellungen angegriffen. Zum Beispiel in der vergangenen Nacht eben auch die syrische Luftabwehr.
Diese schnelle Reaktion der israelischen Armee, die wirkt ja fast schon so, als hätte man mit einem Angriff gerechnet, oder?
Ja, das konnte man auch, denn der Iran hatte angekündigt, dass er also diese schon beschriebenen Luftangriffe in der Vergangenheit, dass er die jetzt vergelten würde. Das war also klar, dass Israel mit einem Angriff des Iran rechnen musste und dann hat man eben sofort zurückgeschlagen und ganz offenbar, das ist offenkundig, eine schon vorher ausgearbeitete Angriffsliste präzise runtergearbeitet. Das waren wirklich sehr, sehr umfassende beschlossene Luftangriffe, die Israel da in der vergangenen Nacht geflogen hat. Insgesamt rund 50 Ziele wurden angegriffen, darunter Munitionsdepots, Waffenlager, Unterkünfte iranischer Militärangehöriger, Kommandozentralen, eben auch syrische Stellungen. Also das war sicherlich vorher geplant. Der Zeitpunkt kam eben dann jetzt, nachdem vorher 20 Raketen von syrischer Seite eben aus auf die Golanhöhen abgeschossen wurden auf israelisches Gebiet.
Wie ist denn jetzt die Situation in den letzten Stunden? Hat sich das denn einigermaßen beruhigt wieder?
Ja, das hat sich beruhigt und man hat auch das Gefühl, dass die Konfliktparteien alle kein Interesse an einer weiteren Eskalation haben. Von israelischer Regierungsseite ist auch betont worden, vom Verteidigungsminister zum Beispiel, das sei es jetzt gewesen, das Kapitel sei nun beendet. Man hoffe, dass die Botschaft verstanden worden sei, also der Iran soll die Botschaft verstanden haben. Israel geht auch davon aus, militärisch wirklich wichtige Ziele erreicht zu haben, den Iran in Syrien militärisch zurückgeworfen zu haben. Letztlich ist das aber ein Konflikt aus meiner Sicht, der auf Wiedervorlage ist. Denn der Iran möchte seinen Einfluss in Syrien nicht aufgeben, wird da auch in diesem Streben nicht nachlassen. Und Israel will genau das eben nicht akzeptieren. Das heißt, hier droht der Region wirklich eine weitere, eine sehr gefährliche Konfrontation.
Israel und der Iran greifen sich an, und zwar auf den Golanhöhen in Israel und in Syrien, wo iranische Stellungen bombardiert wurden heute Nacht. Informationen waren das von Tim Aßmann, unserem Korrespondenten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir gehen nach München, schauen dahin. Dort hat es nämlich heute eine sehr große Demonstration gegeben. Man könnte auch sagen, eine der größten Demonstrationen der vergangenen Jahre. Ungefähr 30.000 Menschen waren dort in der Innenstadt, um gegen das geplante neue Polizeiaufgabengesetz in Bayern zu protestieren. Rahel Klein aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut. Da muss man sagen, war ja mehr los als bei der Meisterschaftsfeier des FC Bayern München, ja?
Ja, eigentlich sollte es am zentralen Marienplatz eine Auftaktveranstaltung geben. Die musste aber abgebrochen werden, weil so viele Menschen gekommen waren. Schon 20 Minuten nach Beginn dieser Demo hatte die Polizei getwittert, der Marienplatz ist voll. Die Demonstranten sind dann weiter durch die Innenstadt zum Odeonsplatz gezogen. Da gab es dann noch eine Abschlusskundgebung. Ist auch alles friedlich verlaufen. Diese Demo hatte das No-PAG-Bündnis organisiert. Da gehören mehr als 90 Organisationen zu, also Parteien wie SPD und Grüne, viele linke Gruppen, aber auch Fußball-Fangruppen zum Beispiel.
Es geht um das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz. Was genau sind denn die Kritikpunkte der Demonstranten?
Ja, die werfen den Befürwortern dieser geplanten Gesetzesänderung einen massiven Angriff auf die Demokratie und die Grundrechte vor. Durch dieses neue Polizeiaufgabengesetz bekommt die Polizei nämlich deutlich mehr Befugnisse. Hier mal ein paar Stimmen von Demonstranten, was die besonders stört und wieso sie eigentlich dort waren.
Dass immer mehr unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung immer mehr die Rechte der Bürger, die hier leben, eingegrenzt werden. Das stört mich daran ganz besonders.
Wegen Freiheit sind wir hier. Wir wollen Freiheit.
Dass man 3 Monate Leute einsperren kann, ohne richterliche Begründung. Das stört mich am meisten.
Ja, dieses neue Polizeiaufgabengesetz erlaubt es zum Beispiel, dass DNA-Spuren an Tatorten darauf untersucht werden dürfen, woher der Täter ursprünglich stammt oder der Träger dieser DNA-Spuren. Also ob er zum Beispiel Europäer ist oder Asiate oder Afrikaner zum Beispiel. Und einer der größten Kritikpunkte ist aber der Begriff der drohenden Gefahr, der eingeführt werden soll.
Was hat es mit diesem Begriff genau auf sich?
Also es heißt, dass die Polizei im Grunde schneller und präventiver eingreifen kann, noch bevor überhaupt was passiert ist oder bevor auch überhaupt konkrete Tatpläne vorliegen. Bisher musste die Polizei eine Überwachung oder eine Durchsuchung zum Beispiel mit einer konkreten Gefahr begründen und bald reicht eben die drohende Gefahr. Und diesen Begriff halten manche Kritiker auch für verfassungswidrig. Gerhard Baum, der war Ende der 70er Innenminister unter Helmut Schmidt und der hat das Problem auf der Republika letzte Woche ziemlich gut zusammengefasst.
Das BKA-Urteil hat ganz klar gesagt, ich habe das mit erstritten, drohende Gefahr kann nur zum Anlass genommen werden bei Terrorismusbekämpfung. Und diese Kerle in den Ländern übertragen das jetzt auf die allgemeine Kriminalität. Das ist ein Verfassungsbruch und das dürfen wir nicht hinnehmen, das müssen wir auch juristisch wieder angreifen.
Ja, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagt allerdings dazu, nein, dieses neue Polizeiaufgabengesetz, das bringt die Polizei rechtlich und technisch auf die Höhe der Zeit. Und ja, diese Gesetzesneuerung soll jetzt am kommenden Dienstag, am 15. Mai vom Landtag verabschiedet werden.
In München haben 30.000 Menschen gegen das neue Polizeiaufgabengesetz demonstriert, das nächste Woche verabschiedet werden soll. Sie finden, dass die Polizei durch das Gesetz zu viele Befugnisse bekommt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es soll wieder miteinander gesprochen werden. Deutschland, Russland, Frankreich und die Ukraine. Die sollen zusammen über den Donbass, den Osten der Ukraine, sprechen. Das hat heute unser Außenminister Heiko Maas und sein russischer Kollege Sergei Lavrov in Moskau angekündigt. Grund, das Abkommen, das man sich 2015 überlegt hat, nämlich Waffenruhe in dieser Region, das wird ständig gebrochen. Pro-russische Separatisten und die ukrainischen Regierungsgruppen, die kämpfen und beschießen sich dort. Wir wollen wissen, wie ist die Situation dort aktuell? Und deshalb habe ich mit dem Journalisten Wassily Golot gesprochen. Er lebt in Deutschland, er ist in der Ukraine geboren und hat Familie in Russland, also der gelebte familiäre Konflikt. Wassily, tausendfach wird täglich das Minsker Abkommen gebrochen. Welche Informationen hast du? Wie ist die Lage aktuell im umkämpften Gebiet?
In der Ostukraine herrscht Krieg und das bedeutet eben auch, dass immer noch Menschen sterben. Seit 2014 gibt es mehr als 10.000 Tote und sehr viele Verletzte. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat in dieser Woche extrem krasse Zahlen veröffentlicht. 200.000 Kinder müssen in einer Region zur Schule gehen, in der gekämpft wird. 750 Schulen wurden beschädigt oder zerstört und das zeigt sehr deutlich, auch wenn der Konflikt so ein bisschen aus unserem Blickfeld, aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, besser geworden ist die Lage leider gar nicht.
Im Osten der Ukraine, in diesem 500 Kilometer langen Frontstreifen, da leben immer noch Menschen. Bekommen die denn weiterhin Hilfe?
Also das Leben in diesem Gebiet hat sich mehr oder weniger stabilisiert. Die Kämpfe gehen weiter. Gleichzeitig gibt es Hilfen und zwar von beiden Seiten, aus der Ukraine und aus Russland. Die Wirtschaft in diesen Gebieten ist ja überhaupt nicht mehr existent. Und so krass das klingt, die Menschen haben sich an diese Situation, an das Leben mit dem Krieg gewöhnt.
Die Ukraine und Russland, die beschuldigen sich ja gegenseitig. Hat sich am Austausch beider Länder überhaupt irgendwas verändert?
Ja, auch Beobachter sagen ja, dass die Waffenruhe auf beiden Seiten gebrochen wird. Und politisch könnte das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine eigentlich kaum schlechter sein. Die diplomatischen Beziehungen sind abgerissen. Auf beiden Seiten gibt es keine Botschafter mehr in dem jeweils anderen Land. Die Regierungen diffamieren sich gegenseitig. Es gibt kein Vertrauen. Und natürlich überträgt sich das auch mehr oder weniger auf die Zivilgesellschaft. Aktuell mehr als weniger. Kaum jemand ist in der Lage, emotionslos und faktenorientiert über die Lage in dem Land zu sprechen.
Jetzt ist es so, dass dieses Thema, dass dieser Konflikt dort aus der großen Öffentlichkeit irgendwie raus ist. Kaum noch Medien berichten über den Konflikt. Redet ihr denn eigentlich in der Familie darüber?
Tatsächlich auch immer weniger. Wir verfolgen alle die Situation, jeder für sich, fühlen uns aber ziemlich hilflos. Wir können den Krieg ja nicht einfach beenden. Und wenn ich zum Beispiel mit meiner Oma in Russland telefoniere, das tun wir regelmäßig, und sie dann mal wieder aus dem russischen Staatsfernsehen zitiert, was ja wirklich aktiv die Propaganda verbreitet, dann versuche ich schon mit Informationen gegen diese gezielte Desinformation gegenzusteuern. Aber das wird dann auch häufig sehr emotional.
Macht dich das denn alles wütend oder wie reagierst du da drauf? Und vor allem, wie oft müssen wir uns noch verabreden, um darüber zu sprechen?
Ja, wütend macht, also mich macht das eher traurig, dass es Krieg gibt in meinem Geburtsland. Und wie oft wir darüber sprechen müssen, also ich hoffe nicht mehr oft und wenn, dann nur mit guten Nachrichten. Ich befürchte aber, dass uns dieser Konflikt noch einige Jahre begleiten wird. Ich habe Freunde in der Ukraine, die haben mir einen sehr, sehr traurigen Witz erzählt und ich finde, der bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Es gibt Licht am Ende des Tunnels, das ist die gute Nachricht. Und die schlechte Nachricht, das ist ein entgegenkommender Zug.
Das ist wirklich ein trauriger Witz, den uns der Journalist Wassily Golot da erzählt hat. Das Minsker Abkommen, nämlich die Waffenruhe im Donbass, dem Osten der Ukraine, wird täglich mehrfach gebrochen. Immerhin, heute gab es eine positive Nachricht. Russland, die Ukraine, Deutschland und Frankreich wollen jetzt die Gespräche wieder aufnehmen. Diese Nachricht kam heute aus Russland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bank of England, eine Notenbank, erkundigt sich gerade, was die Leute in England so hören, also welche Musik. Sie nutzt die Daten von Downloads auf Spotify, um festzustellen, wie es dem Land eigentlich geht. Also die Gefühlslage der Nation will die Bank of England rausbekommen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich mal umgehört, wie die Stimmung bei uns im Land so ist, beziehungsweise was ihr gerade so hört.
Die erste Blumenfeld-Platte.
Ich glaube eher was so zum Nachdenken.
Twin Breaks.
Oft Radiohead, Indie-Rock sowie Maximo Park.
Gut,
oder
das ist jetzt eine absolut unrepräsentative Straßenumfrage, die ich da gemacht habe, heute Morgen vor der Bäckerei in einem bürgerlich-akademischen Viertel in Köln. Denn auf Platz 1 der deutschen Spotify-Charts steht gerade dieser Titel. Das ist Neymar von Capital Bra. hatte ich noch nie gehört. Jetzt aber schon. Es geht darum, sich nicht unterkriegen zu lassen und darum, dass jetzt bessere Zeiten anbrechen. So grob. Okay, also geht es Deutschland gut? Ist es das, was dieser Song an der Spotify-Chartspitze bedeutet?
That is an attractive generalization to make, but I think it glosses over a lot of important detail.
Okay, also ganz so einfach ist es natürlich nicht.
Good afternoon. So my name is Kim Kaivanto. It's going for a German audience, so I imagine titles are important. Dr. Kim Kaivanto.
Kim Kaivanto ist Wirtschaftswissenschaftler an der britischen Lancaster Universität. Sein Spezialgebiet ist es herauszufinden, wie Empfindungen messbar gemacht werden und als Indikatoren für die Wirtschaft dienen können. Lässt diese Analyse von Spotify-Playlisten denn jetzt wirklich Rückschlüsse über die Gemütslage einer Nation zu?
Yes, indeed. I think that that is the case. These have potential for informing, you know, economists and people who need to know information about consumer sentiment, about what is really going on in the economy.
Anders als alle Daten, die sich beispielsweise über Befragung ermitteln lassen, sind Playlist-Infos immer aktuell.
We're looking at incremental changes.
Es lassen sich sogar Unterschiede von Monat zu Monat und von Woche zu Woche feststellen. Daten wie beispielsweise die Arbeitslosenquote, die ebenfalls monatlich erhoben werden, können damit in Verbindung gebracht werden. Menschen, denen es nicht gut geht, hören eben andere Musik. Aber was macht die Musik mit uns?
Zunächst ist es ja so, dass Musik schon immer auch widerspiegelt, wie wir uns fühlen oder wie wir uns fühlen möchten. Und Playlists geben natürlich einen gewissen Ausschluss darüber, wie die Menschen, die diese Playlists dann auswählen oder sie zusammenstellen, sich in diesem Moment fühlen.
Lutz Fahrenkrug-Petersen ist Musikwissenschaftler und Leiter des Forschungszentrums für populäre Musik an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich möchte von ihm wissen, ob aus seiner Sicht der Musikgeschmack von Leuten Rückschlüsse über ihr Leben zulässt. Er hält das für etwas übertrieben.
Ansonsten hat man eine ganze Menge Plattitüden zur Hand, wo man halt sagen kann, hier irgendwie Mainstream-Pop, die gehen dann auch bei H&M oder Zara einkaufen oder Leute, die jetzt dann ganz schräge Musik hören, die kaufen sich nur Heavy-Metal-Kleidung im Online-Vertrieb oder ähnliches. Das sind Sachen, die sicherlich teilweise auch zutreffen, aber ich denke mal den Menschen eigentlich und den einzelnen Menschen wenig erklären.
Der Wirtschaftswissenschaftler aus Großbritannien traut den Daten der Playlists da schon etwas mehr zu.
This is very fine-grained data. So in the future we will be able to identify, let's say, 50-year-old males, such as myself, we will be able to identify those who do listen and what they're listening to.
Wir sind, was wir hören. Die aggregierten Daten lassen Rückschlüsse auf die Gefühlslage der Nation zu. Kim Kaivanto meint, die Daten sind so präzise, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich sehr detaillierte Hörerprofile erstellen lassen. Also ob wir glücklich oder traurig sind, ob wir Geld haben oder ob wir einen Kredit brauchen, ob wir den zurückzahlen können, all das. Allein auf Grundlage der Musik oder der Podcasts, die wir hören. Aber wenn Musik so einen großen Einfluss auf unsere Gefühlslage hat und die Wirtschaft sich das zunutze machen will, bedeutet das nicht auch, dass durch gezielte Beschallung bestimmter Zielgruppen ein bestimmtes Verhalten erzielt werden könnte?
That is the $6 million question, if you like. You know, I've given it a little thought and it turns out that in the current environment and the current economy, it's probably difficult to implement because people have choice.
Als Versuchsanordnung, meint Kim Kaivanto, klappt das sehr gut. Musik hat die Macht, den Gemütszustand zu verändern. Zum Beispiel werden wir ja schon als Konsumenten in Geschäften durch gezielte Beschallung zum Kauf animiert. In der Welt der Streamingdienste und der tausenden Playlists scheitert die gezielte Beschallung an der Möglichkeit, mit einem Klick etwas anderes anzumachen. Und das ist auch sehr, sehr gut so.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den vergangenen Tagen, da haben uns immer wieder furchtbare Meldungen aus Indien erreicht. Es geht um Vergewaltigungen, bei denen die Opfer auch noch angezündet wurden. Brutaler geht's eigentlich nicht mehr. Eine 16-Jährige ist nach einem solchen Angriff gestorben. Eine 17-Jährige kämpft noch mit den schweren Verbrennungen um ihr Leben. Bei dem Fall der 16-Jährigen, da soll ein Dorfrat die Täter nach der Vergewaltigung zu 100 Sit-Ups und einer Geldstrafe verurteilt haben. Und weil einem der Täter diese Strafe nicht passte, hat er das Haus des Mädchens angezündet. Ähnliche Fälle gibt's auch in Pakistan. Da soll der Chef eines solchen Dorfrats sogar zur Vergewaltigung aufgerufen haben. Schauen wir uns das genauer an mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Jürgen Webermann in Neu-Delhi. Jürgen, wie sind denn die letzten Fälle einzuordnen? Ist das denn im Vergleich zu dem, was man aus der Vergangenheit schon gehört hat, eine neue Art der Brutalität?
Nein, würde ich so nicht sagen. Das sind zwar Fälle, die derart brutal sind, dass sie auch hier durchaus in die Schlagzeilen kommen, aber leider gehören sie in gewisser Weise tatsächlich zum Alltag. Man könnte über derartige Fälle wirklich beinahe jeden Tag hier lesen. Hier in Neu-Delhi ist just diese Woche noch eine junge Mutter in einem Auto vergewaltigt worden von mehreren Männern. Ihr 3 Jahre altes Kind haben die Täter einfach aus dem fahrenden Wagen geworfen. Und ständig gibt es neue Fälle von Gruppenvergewaltigungen in Indien. Im Süden des Landes traf es neulich eine Touristin aus Lettland, die wurde anschließend umgebracht. Und dann gibt es dann auch die vielen Fälle, in denen eben die Dorfräte archaische Strafen aussprechen. Auf dem Land, in vielen Dörfern, da herrschen tatsächlich auch noch archaische Strukturen vor. Also ich erinnere mich noch gut an einen Fall aus 2014. Da hatte ein Dorfrat auch hier in Indien, nicht nur in Pakistan, über ein Mädchen zu befinden und dann auch eine Vergewaltigung quasi befohlen. Dieses Mädchen hatte eine Beziehung mit einem jungen Mann aus einem Nachbardorf und der gehörte einer niederen Kaste an. Und die Strafe war eben, dass die Männer des Dorfes dann dieses Mädchen vergewaltigen sollten, das auch getan haben. Und der Staat schreitet da, wenn überhaupt, erst viel zu spät ein. Die meisten Fälle werden auch gar nicht bekannt. Und wenn, dann leiden die Opfer auch noch unendlich weiter. Das ist auch heute noch so, weil sie dann in der Regel von der Dorfgemeinschaft auch noch geächtet werden. Und ja, das zeigt eigentlich so den Alltag vor. Also ich würde da keine neue Brutalität sehen.
Also du sagst auch, es gibt da eine große Dunkelziffer, von der wir gar nichts mitbekommen. Lass uns trotzdem nochmal auf diese Dorfräte schauen. Welche Rolle haben denn die, beziehungsweise wie viel Macht, vor allem wenn sie zu Vergewaltigung aufrufen oder dann so Strafen aussprechen wie 100 Sit-Ups und ein bisschen Geld als Strafe?
Ja, eigentlich gehen diese Dorfräte in jedem dieser Fälle viel zu weit. Sie haben nämlich gar keine juristische Befugnis. Sie sind zur Selbstverwaltung des Dorfes da, was eigentlich auch eine gute Idee ist, aber nicht zur Selbstjustiz. Diese Räte werden gewählt. Es gibt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und die sollen dann eben versuchen, das Dorf weiterzuentwickeln in Absprache eben mit den nächsten Verwaltungsebenen in ihren Bezirken. Und wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, dann führt das ganz oft zu ganz schlimmen Urteilen. Und deshalb beschäftigen sich jetzt auch die richtige Justiz und die Polizei auch mit den jüngsten Fällen. Im Fall des Mädchens, das von seinen Peinigern als Rache verbrannt wurde, nachdem der Dorfrat diese Sit-Ups verhängt hatte und die Geldstrafe, da wurden 18 Männer inzwischen festgenommen, auch Angehörige des Dorfrats selbst. Also es ist so, dass irgendwann, wenn diese Fälle publik werden, dann so etwas manchmal auch aufgearbeitet wird.
Es wirkt ein bisschen so, als ob die Kastenräte oder auch die Dorfräte da völlig autonom sind. Also was tut denn der Staat dagegen?
Es ist immer die Frage, wann das, was diese Kasten- oder Dorfräte tun, tatsächlich dann sich irgendwann rumspricht in die nächstgrößere Stadt und dann vielleicht mal weiter in eine noch größere Stadt, sodass es irgendwann auch mal publik wird und Leute dann da tatsächlich gegen protestieren. Auf dem Papier ist es so, dass sowohl in Indien als auch in Pakistan Todesstrafen für Vergewaltigungen, also in ganz schweren Fällen, möglich sind und auch ausgesprochen werden. Hier in Indien ganz neu auch Todesstrafen für Vergewaltigungen per se, die an Kindern begangen wurden. Aber dafür müssen die Taten aufgearbeitet werden. Wenn überhaupt, dann dauert das oft lange. Und es kommt eben nicht ganz so oft vor. Die Dunkelziffer der Fälle ist sehr hoch. Manchmal führt das Ganze zu richtigem Aufruhr. In Pakistan gab es so einen Fall in diesem Frühjahr. Da gab es Massenproteste. Aber das Thema bleibt hier einfach schwierig. Und so richtig Besserung sehe ich da gerade nicht.
In Indien und in Pakistan gibt es immer wieder brutale Gewaltverbrechen gegen Frauen. Welche Rolle dabei die Dorfräte haben und vor allem auch, wie der Staat dagegen vorgeht, das hat uns Jürgen Webermann, unser Korrespondent in Neu-Delhi, erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weiß nicht, ob ihr auch so aufgeregt seid wie wir. Es ist nicht mehr lang, nicht mehr lang zum Event des Jahres. Zumindest ist es das Event des Jahres für viele Briten. Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle nächstes Wochenende, also 19. Mai, steigt diese Hochzeit. Und da ist natürlich höchste Zeit für Meghan, sich diese ganzen Regeln, die es da gibt im britischen Königshaus, drauf zu lesen, drauf zu schaufeln, damit auch alles wirklich sitzt. Denn ohne Etikette geht da erstmal gar nichts. Rahel Klein aus unserem Team ist unsere Royal-Expertin heute. Du weißt, wie man sich verhält und kennst auch das Protokoll des britischen Königshauses. Worauf muss Meghan in Zukunft achten, damit sie von der Queen keinen auf den Dates kriegt?
Ich habe mich lange eingelesen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich die Garderobe. Ja, die königlichen Kleidervorschriften, die sind ziemlich traditionell. Eine zerrissene Jeans, Hotpants, Minikleid kann Meghan in die Altkleidersammlung verfrachten, muss man sagen. Stattdessen hochgeschlossene Kleider, Saumlänge. Ganz wichtiges Thema. Ja, Kleider oder Röcke sollten auf gar keinen Fall kürzer als Knie sein. Ja? Also Minimum Knie, auf keinen Fall kürzer. Sonst könnte es ja einen Po-Blitzer geben, ja? Wenn du dich ein bisschen bückst. Ganz schlecht. Ganz wichtiges Utensil sind auch Hüte. Natürlich passend zum Kleid. Mhm. Und die farblose Seidenstrumpfhose. Die darf auch auf gar keinen Fall im Schrank fehlen.
Das ist ein Must.
Auffälliger Nagellack ist auch verpönt. Ja? Mhm. Stattdessen Klarlack oder ganz gedeckte Farben.
Also wir halten jetzt fest, was die Klamotte angeht, erstmal muss es züchtig sein dort, ne? Mhm. Was ist mit den strikten Verhaltensregeln?
Die sind natürlich auch ganz, ganz wichtig. Man muss sagen, der Knicks ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Der ist auch nicht so einfach, nicht so trivial, wie der sich anhört, ja? In Good Morning Britain hat der ehemalige königliche Butler Grant Harold auch mal den Moderatorinnen erklärt, wie ein richtiger Knicks funktioniert.
So, hands to the side.
Okay.
And then right foot just behind the left. Right. And then just a little bob.
Oh. You see, if you get a bit wobbly though, that's...
Well, you don't want to go too far down because you might not come back up. So you've got to be a bit careful. Yeah.
Also, rechter Fuß nach hinten. Nur ein kleines bisschen runtergehen, sonst kommst du am Ende nicht mehr hoch. Mhm. Ja? Kopf oben lassen, Rücken gerade, Thilo. Jo.
Schwierig, da zwiebelt schon in der Lendenwirbelsäule.
Das muss man üben, da braucht man auch die richtigen Muskeln für, muss man sagen.
Hallo.
Männer haben es ja deutlich einfacher. Ja, da reicht es, gerade stehen bleiben, Kopf nach unten senken, fertig.
Vor wem muss denn eigentlich alles geknickst werden? Nur vor der Queen?
Vor der müssen alle knicksen, die ist ja das Oberhaupt. Ansonsten gilt die Order of Precedence, also die Rangfolge in der Thronfolge. Wenn Meghan mit Harry unterwegs ist, dann gilt sein Status auch für sie mit und alle, die niedriger im Rang sind, müssen vor den beiden knicksen. Wenn Meghan aber alleine unterwegs ist, dann muss sie zum Beispiel vor Harrys Cousine knicksen, weil die im Gegensatz zu ihr königliches Blut hat. So, es gibt also ein ganz ausgeklügeltes Knicks-System, muss man sagen.
Jetzt wird halt bald geheiratet. Auch die Hochzeit dürfte ein ziemlich striktes Protokoll doch haben.
Ja, und auch nicht nur für Meghan und Harry, auch für die Gäste. In der Hochzeitseinladung steht, die Männer sollen entweder Uniform, Frack oder Anzug tragen und die Frauen Kleid mit Hut. Auf den Hut wird extra hingewiesen, weil es bei der Hochzeit von Kate und William 2001 einen kleinen Fauxpas gab. Da kam die Frau von David Cameron, damals noch Regierungschef, ohne Hut.
Also Hut braucht man, ohne Hut geht gar nichts?
Ja, klar, ich weiß auch nicht, was Camerons Frau sich da gedacht hat. Die hatte auch noch die Feinstrumpfhose weggelassen. Da war was los, kann ich dir sagen. Schwerter sind auch nicht erlaubt. Die gehören zwar ja zu manchen Uniformen dazu, aber die sollen bitte zu Hause gelassen werden. Auch Abzeichen sind verboten bei den Gästen. David Beckham hatte seinen Verdienstorden mal auf der falschen Seite vom Revers getragen. Das soll damit verhindert werden mit dieser Regel. Smartphones und Kameras kannst du auch vergessen. Die werden vor der Hochzeit eingesammelt, damit keine Bilder gemacht werden. Und eine Regel, die mir auch ganz gut gefallen hat, wenn jemand bei der Trauung aufs Klo muss, hat er ganz schlechte Karten. Die Toiletten in der Kirche, ja, die sind nur von 9 bis 11 geöffnet und dann erst wieder nach der Trauung. Die fängt um 12 an.
Ist das eine steife Veranstaltung, ey. Wer will denn da hin? Naja, im britischen Königshaus, da steht bald die Hochzeit von Meghan und Harry an. Welche Regeln das königliche Protokoll vorschreibt, es hat uns Rahel Klein erklärt. Das war das Update heute in dieser Feiertagsausgabe. Rahel Klein und Thilo Jahn gibt's morgen wieder.
Ciao.
Gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dahin. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.